Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Das ist die Episode Nummer 76 und bei mir ist heute der 8. Dezember 2024 und draußen ist es bedeckt und nieselzeitweise und relativ ungemütlich. Das liegt unter anderem daran, dass jetzt gerade eine sehr lange Front mit einer Kette von Tiefdruckgebieten vom Nordkap bis hinunter nach Tunesien liegt. Wer will, kann sich das am Satellitenbild irgendwo anschauen. Und ja, wir sind da mittendrin. Das ist ein idealer Zeitpunkt, um herinnen etwas zu tun, nämlich zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Das heutige Thema ist die magischen Dreiecke und ganz konkret spreche ich da von Dreiecken in der Navigation. Es gibt hier verschiedene Dreiecke, die in der Navigation eben schon seit Jahrhunderten genau genommen eine sehr wichtige Rolle spielen. Und was man damit machen kann, ist nämlich, dass man auf geometrische Art und Weise, also sprich auf einem Blatt Papier mit Bleistift und Dreieck und Zirkel gegebenenfalls, gewisse Dinge konstruieren kann, die man andernfalls mühsam mittels Winkelfunktionen, also sprich Sinus und Cosinus, ausrechnen müsste. Und heute kann man das ja, wenn man, sofern man weiß, was man tut, mit einem Taschenrechner, mit einem Knopfdruck ausrechnen. Das war aber nicht immer so. Taschenrechner gibt es ja noch nicht so lange. Die Seefahrt gibt es schon wesentlich länger und da haben die Navigatoren früher hier bücherweise Tabellen mitgehabt, in denen unter anderem eben die Winkelfunktionen schon vorausgerechnet waren, wo man halt in einer Tabelle entsprechend nachgeschaut hat, welcher Wert eben dem Sinus von irgendetwas zum Beispiel entspricht. Mit Dreiecken kann man hier sehr viele Sachen konstruieren, die man eben nicht rechnen muss. Und einige von diesen Dreiecken kennt ihr aus euren Segelkurs, aus euren Segelkursen, beziehungsweise, sofern ihr noch nie in einem Segelkurs wart, werdet ihr da ein paar Dreiecke kennenlernen. Die stehen da nämlich in der Regel bei jeder Seefahrtschule, sofern sie eine vernünftige Seefahrtschule ist, am Lehrplan. Und in den meisten Fällen dienen diese Dreiecke aber in Wahrheit irgendwie dem Verständnis der Zusammenhänge und so weiter. Und finden in Realität heute aber in der Praxis eigentlich weniger Anwendung. Wie gesagt, es sind Verständnismodelle. Warum? Naja, weil vieles von den Dingen kann die Software fix fertig ausrechnen und rechnet sie permanent im Hintergrund aus und oder jeder Plotter sozusagen, das ist ja auch ein Stück Software ist in Wahrheit, kann also das alles ausrechnen, da braucht man nicht mühsam am Papier herum konstruieren. Trotzdem, heute werde ich mit euch in diese Welt der Dreiecke eintauchen, da haltet euch fest, sage ich jetzt gleich mal vorab, weil wir werden da sehr tief in die Welt der Dreiecke eintauchen und so tief, wie ihr wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht habt und vermutlich euch auch noch nie in irgendeinem Segelkurs erklärt worden ist. Und ich hoffe, dass ihr danach tatsächlich etwas mehr erleuchtet seid. Ganz konkret möchte ich da auch auf eine andere Episode verweisen, nämlich die Episode Nummer 61. Die heißt nämlich Wahrer Wind, scheinbarer Wind. Und in der Episode ist es auch bereits um ein Dreieck gegangen, das auch, Achtung Spoiler-Alarm, in dieser Episode wiederkommen wird, nämlich das Winddreieck. Und dort habe ich das ebenfalls schon diskutiert, aber das ist jetzt keine Wiederholung, keine Angst, sondern es geht hier um eine ganz andere Betrachtungsweise, weil in einem anderen Podcast geht es ein bisschen mehr um Grundlagen und dann mit Fokus auf Segeltrim, was in den folgenden Episoden dann vorgekommen ist. Davor möchte ich ein paar News bringen, und zwar ganz konkret geht es um die Vendée Globe, eine super spannende Regatta, die jetzt gerade in diesem Moment stattfindet. Ich habe auch schon in den vergangenen Podcasts immer wieder von den großen Rennen berichtet. Bei dieser Vendée Globe, also ganz allgemein, wer die Vendée Globe noch nicht kennt, es ist ein Solo Around the World Race, also man fährt dabei alleine, also single-handed einmal um die Welt ohne Zwischenstopps. Ziel ist es dabei natürlich zu gewinnen und das Ganze ist die Formel 1 des Segelsports. Es geht dabei um die schnellsten Boote, die es so gibt, also so im Großen und Ganzen. Gesegelt wird dabei nämlich mit den sogenannten Imoca 60, 60 Fuß lange Yachten. Ja, vielleicht widme ich dem mal einen eigenen Podcast. Das ist nämlich relativ interessant, worum es da nämlich eigentlich geht bei diesen Booten. Bei dem heurigen Rennen sind alle Boote mit Baujahr 2008 und neuer zugelassen. Die älteren haben sie also aus dem Reglement herausgestrichen. Gestartet ist das ganze Rennen bereits am 10. November, also schon vor ziemlich genau oder knapp einem Monat sozusagen, in Les Sables-d'Olonne in Frankreich, wo sehr viele große Rennen starten und sind also schon seit einem Monat unterwegs. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die jetzt nicht gerade über den Äquator fahren, sondern da sind die schon lange vorbei. Gestartet sind insgesamt 40 Skipper, von denen noch 38 im Rennen sind, also Skipperinnen und Skipper, um es korrekt zu sagen. Zwei sind bereits ausgeschieden, aber 38 sind immer noch im Rennen. Das ist eine Rekordstartzahl. So viele Leute sind bei diesem Rennen überhaupt noch nie gestartet. Und jetzt ein ganz kurzer Überblick über das aktuelle Rennfeld. Und zwar angeführt wird das Ganze derzeit von Charlie Dalin, der ebenfalls auch schon im letzten Rennen mit dabei war. Und ihr könnt euch das übrigens, ich habe nämlich jetzt hier auch den Tracker offen, dass ich da die aktuellen Zahlen herunterlesen kann, ihr könnt euch das im Internet auf www.vandeglob.org, der Link dazu ist natürlich unten in den Notes zum Podcast dabei, da könnt ihr euch das live anschauen, also da ist ein Tracker und da kann man ganz genau sehen, wo die Boote sind und da nehme ich jetzt auch die Zahlen her und der Charlie Dalin ist also führender derzeit und hat hier insgesamt ungefähr 45% von dem Rennen bereits absolviert und befindet sich derzeit im südlichen Indischen Ozean und zwar ungefähr 400 Seemeilen westlich von den Längengrad Cape Leeuwin, also das ist das Kap links unten von Australien, also im Westen von Australien, das also eine wichtige Bahnmarke sozusagen ist. Dort ist er also bereits und dicht verfolgt wird er von dem Nächsten und hier an Platz 2 ist der Sébastien Simon, ebenfalls ein Franzose. Und es folgen dann weiter ein ganzes Pack an Seglern, die insgesamt mehr oder weniger auf der gleichen Wetterwelle dahin segeln. Es ist nämlich bei diesen Booten so, die sind so schnell, dass die auf ein, auf ein Tiefdruckgebiet aufspringen können, unter Anführungszeichen, und mit dem Tiefdruckgebiet dann mitsegeln. Also wir reden hier von Spitzengeschwindigkeiten unter Idealbedingungen natürlich nicht bei extrem hoher See von bis zu 35 Knoten, also das ist schon einiges. Und also dieses erste Pack, was da unterwegs ist, das geht circa bis zum Platz 13, das ist also sozusagen das führende Pack. Allerdings ist es doch schon auch ein auseinandergezogenes Feld, aber wer sich das anschaut, also die reiten alle noch auf derselben Welle. Die letzten vier davon, also 10, 11, 12 und 13, sind hier schon ein bisschen abgetrennt. Die befinden sich derzeit gerade bei den Kerguelen Inseln, im französischen Kerguelen im südlichen Indischen Ozean. Und dort dabei ist der Boris Herrmann auf Platz 11. Und damit man da ein bisschen einen Distanzbegriff kriegt, also er ist 1300 Seemeilen hinter dem Charlie Dalin, also hinter dem ersten. Und damit man eine Vorstellung bekommt, von wie weit sind denn 1300 Seemeilen für diese Boote. Also er hat jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit, der Boris hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,5 Knoten in den letzten 24 Stunden gehabt. Ja. Und wenn man das ausrechnet, dann sind das also circa 3 Tage hinter dem Charlie Dalin. Mit ihm in derselben Gruppe fährt auch die Französin Clarisse Kremer, eine ganz junge Seglerin, die auch beim letzten Rennen schon dabei war. Dann auch die Justine Metrion, eine Schweizerin, und Sam Davis, die die meisten kennen werden, die Britin. Und die vier sind da in einem Pack. Und die anderen kommen dann weiter hinten. Auch vielleicht interessant zu erwähnen, auf Platz 19, Breitengrad, schauen wir mal, wie weit der Jean Le Cam ist das nämlich auf Platz 19, ja, 2500 Meilen bis zum Leader, also bis zum Führer nach vorne. Aber von insgesamt 38 Booten, die noch im Rennen sind, der Jean Le Cam ist ein Urgestein in der Profisegelwelt und auch in der Vendée Globe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sein 6. Start mittlerweile. Und hat aber durch die Bank immer sehr gute Platzierungen eigentlich gewonnen, bis auf einmal, wo er ausgeschieden ist, weil das Boot untergegangen ist. Aber ansonsten, und der Charles Lecam fährt jetzt mit einem neuen Boot, allerdings ohne Foils, und ist hier trotzdem auf Platz 19. Und das ist sozusagen sein Spirit. Er sagt, also er ist jetzt nicht partout gegen die Foils natürlich, aber er sagt, dass man sehr gute Performance, wenn man es richtig macht, auch mit nicht Non-Foiling-Boots erreichen kann. Also er hat natürlich Deggerboards, um genügend, also sozusagen, damit er nicht so viel Abdrift hat, aber keine Foils wie viele der anderen, und vor allem die führenden Boote fahren alle mit Foils. Aber es ist trotzdem eine beachtliche Leistung, dass da mitten im Gesamtfeld, sage ich mal, die letzten in dem Rennen befinden sich gerade beim Cup der guten Hoffnung, also südlich von Afrika. Dann kommen wir zum heutigen Thema und wie schon eingangs gesagt, geht es heute um die magischen Dreiecke, Navigationsdreiecke, und da habe ich jetzt eine ganze Liste von verschiedenen Dreiecken, die mir da so eingefallen sind, aufgeschrieben. Und das eine habe ich jetzt schon vorher angeteasert, das ist also das Winddreieck, das eigentlich alle kennen, wo es um eben Warnwind und scheinbaren Wind geht und so weiter, wo ich eine ganze Episode gemacht habe, eben es war die Nummer 61. Dann ein weiteres Dreieck, an das viele von euch bestimmt auch jetzt bereits gedacht haben, ist das sogenannte Stromdreieck, wo man da mit der Strömung und Stromnavigation irgendetwas konstruieren kann, da komme ich dann auch noch dazu. Und dann gibt es das Radardreieck. Das Radardreieck benötigt man, um im Radar-Plotting-Sheet ein paar Dinge zu konstruieren. Da komme ich dann auch noch genauer dahin. Und bei dem Radardreieck, und da stelle ich jetzt mal, die meisten haben wahrscheinlich davon überhaupt noch nie was gehört. Und ich verrate es auch gleich, das Ganze wird in einem neuen eigenen Podcast enden, weil es nämlich ein sehr interessantes Thema ist. Und das werde ich heute hier nur am Schluss dann eben erklären, warum das da auf meiner Liste steht und wie da die Zusammenhänge sind. Um das geht es nämlich, weil diese Dreiecke alle einen gewissen Zusammenhang haben. Ja, dann gibt es ebenfalls ein Dreieck, an das manche von euch wahrscheinlich auch schon gedacht haben. Und das ist das astronomische Dreieck oder auch nautisches Dreieck genannt oder auch sphärisch-astronomisches Grunddreieck genannt. Und ja, also da kommt das Wort Astro, ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Könnte ich also denken, was man damit machen kann. Das benötigt man also in der Astronavigation, und zwar ganz konkret kann man mit diesem Dreieck also zwischen den verschiedenen Koordinatensystemen, die in der Astronavigation relevant sind, umrechnen, transformieren, und wer sich jetzt über astronomische Koordinatensysteme interessiert, da kann ich euch meinen Podcast Nummer 38 ans Herz legen, da habe ich über diese Koordinatensysteme gesprochen. Und ja, ich weiß, ich habe da einige Podcasts im Bereich der Astronavigation schon gemacht, aber ich habe es noch nie auf den Punkt gebracht. Das waren alles sozusagen rundherum erklärende Podcasts. Ich werde in der Serie, weil ich glaube, die waren auch recht beliebt, auch weitermachen. Da kann man noch sehr viel darüber reden und eben zum Beispiel dieses astronomische Dreieck, von dem ich da jetzt gesprochen habe, einmal erklären. Aber das ist nicht Thema des heutigen Podcasts. Und dann gibt es noch ein paar andere Dreiecke, die indirekt vorkommen, also nicht so explizit. Und zwar im Rahmen der verschiedenen terrestrischen Beilverfahren, die wir kennen oder die manche vielleicht kennen, beziehungsweise insgesamt die in Verwendung sind. Und das sind also zum Beispiel mal ganz einfach die Kreuzbeilung, und dann habe ich da die Positionsbestimmung durch die Versegelungsbeilung oder die Positionsbestimmung durch Peilung und Höhenwinkelmessung. Und auch ein sehr cooles und sehr genaues Verfahren, das früher verwendet worden ist, um Tonnen zu bestimmen, zum Beispiel mittels Sextant, ist die doppelte Horizontalwinkelmessung. Und es gibt dann noch jede andere. Und bei all diesen Navigationsverfahren im Endeffekt endet das dann in irgendeiner Konstruktion am Papier oder in der Seekarte. Und bei diesen Konstruktionen, ohne dass es einem vielleicht auffällt, spielen die Dreiecke und die Beziehungen, die Seiten in einem Dreieck zueinander haben, eben eine wichtige Rolle. In der heutigen Episode geht es ganz konkret nun um das Wind-, das Strom- und das Radardreieck. Und am Anfang habe ich schon gesagt, ja, das Radardreieck werde ich dann kurz erklären, weil es eben im Zusammenhang hier dieselbe Funktion erfüllt, beziehungsweise das gleiche Gedankenkonzept dem Ganzen zugrunde liegt. Welches das ist, werde ich dann gleich erklären. Aber ich werde das Radar-Dreieck mit dem Radar-Plotting-Sheet in eine ganz eigene Episode geben, weil man da auch sehr viel erzählen kann und sehr viel wissen kann. Dann möchte ich jetzt als erstes mal zum Winddreieck kommen, weil das ist ein sehr, sag ich mal, offensichtliches, das auch jeder Anfänger irgendwann schon einmal gehört hat und was auch sehr anschaulich eigentlich ist oder zumindest auf den ersten Blick sehr simpel ausschaut, und ihr werdet sehen, es ist nicht ganz so simpel, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint. Und zwar, natürlich hat es drei Seiten, ja klar, sonst wäre es ja kein Dreieck. Und die drei Seiten können wir da jetzt auch benennen. Und zwar, die eine Seite ist der sogenannte wahre Wind, beziehungsweise im Englischen als True Wind bezeichnet. Die haben wir noch eine Seite, das ist dann der scheinbare Wind, was auf Englisch so viel wie Apparent Wind heißt. Und die dritte Seite ist dann der Fahrtwind. Und ja, das sind eben die drei Seiten, und die haben da eben eine Beziehung zueinander. Und Wind ist also in diesem Fall, also es geht hier nur um Wind, ihr habt gesehen, in allen drei Worten, sprich in allen drei Seiten ist hier das Wort Wind drinnen. Und definiert ist das Ganze mit zwei Größen, nämlich immer mit einer Richtung und einer Stärke. Und das Ganze kann man also mathematisch auch beschreiben, beziehungsweise in der Mathe gibt es ganz viele solche Größen, solche Dinge, die mit zwei Größen beschrieben sind. Und da hat man ein ganzes Konzept und einen ganzen Zweig der Mathematik entwickelt. Und man spricht hier von sogenannten Vektoren, mit denen man rechnen kann. Also was auf Deutsch so viel einfach heißt wie Pfeil, oder so kann man sich's vorstellen. Das wisst ihr auch, weil man zeichnet ja so ein Dreieck und dann zeichnet man da Pfeile hin. Und die sind also definiert, diese Vektoren sind also definiert, beziehungsweise in unserem Fall jetzt eben durch eine Länge und eine Richtung. Und in der Mathematik, also das sind zwei Dinge in der Mathematik, gibt es auch mehrdimensionale als in einem Raum zum Beispiel oder in einem mehrdimensionalen Raum und nicht nur auf einem Blatt Papier sozusagen. Ja, also wir zeichnen das auf einem Blatt Papier, das heißt, da gibt es jetzt nur eine horizontale Richtung sozusagen und eben eine Länge, wie stark ist also der Wind. Und das ist etwas anderes als Werte, die nur durch oder sozusagen physikalische Eigenschaften, die nur durch einen Wert definiert sind. Die nennt man dann Skalar, und ein Beispiel ist der Luftdruck. Der Luftdruck ist also nur durch den Wert selbst definiert. Man sagt also, es hat, was weiß ich, 10, 13 Hektopascal zum Beispiel, und da gibt es nicht noch eine Richtung mit irgendwas. Das ist einfach so. Es ist ein Zustand, und das nennt man in der Mathematik dann einen Skalar. Damit haben wir aber nichts zu tun. Wir reden heute von eben diesen Vektoren, die in diesem Dreieck zusammengefasst sind. Oder beziehungsweise in diesem Dreieck wird die Beziehung der Vektoren zueinander dargestellt. Und bei unserem Winddreieck geht es jetzt um Bewegungen. Sind alle drei Seiten, also wie ich es vorher schon genannt habe, sind ja Winde. Darum kommt ja auch das Wort Wind vor. Das ist eben der wahre Wind, der scheinbare Wind und der Fahrtwind. Und alle drei von diesen sind also bestimmt eben jeder für sich durch eine Richtung und eine Stärke. Und das kann man auch in der Plotteranzeige so ablesen oder auf einem Display, muss nicht am Plotter sein, aber wenn man so ein Cockpit-Display hat, da gibt es oft eben Windanzeigen zum Beispiel oder eben auch nur die Werte als solches angezeigt. Und da gibt es jetzt die Werte TWS und TWA in der Regel, was so viel heißt wie True Wind Speed und True Wind Angle. Also sozusagen die Geschwindigkeit und der Winkel des wahren Windes. Und das gleiche gibt es auch mit AWS und AWA, was so viel heißt wie Apparent Wind Speed und Apparent Wind Angle. Das ist eben Geschwindigkeit und Winkel, also sprich Himmelsrichtung, von dem scheinbaren Wind. Ja. Und die kann man eben im Display auch ablesen, und es sind immer diese beiden Werte, weil die Richtung alleine nicht aussagekräftig ist. Man braucht immer beide Werte. Es ist auch im Wetterbericht so, oder in der Wettervorhersage wird auch der Wind immer angegeben in Richtung und Stärke, und natürlich wollen wir das wissen, wie stark der Wind ist und nicht nur woher er kommt. Was ist dann mit dem dritten Wind, mit dem Fahrtwind oder was auf Englisch Headwind heißen würde? Das gibt es im Display nicht. Ich hätte den noch nie irgendwo in einem Display gesehen und ich glaube, ihr wahrscheinlich auch nicht. Und die Frage ist, warum gibt es die Fahrtwindanzeige jetzt nicht? Und wahrscheinlich werden sich jetzt alle denken, ja, das ist eh logisch. Das ist ja die umgekehrte Fahrt des Bootes und ja, da werden wir sich auch gleich ein bisschen mehr dazu unterhalten. Also zusammengefasst noch einmal, das Winddreieck hat also diese drei Seiten und es sind eben drei Pfeile, die in einer bestimmten Richtung aber da dargestellt werden. Und zwar ganz konkret kann man jetzt da den Warnwind einmal einzeichnen und dann setzt man an die Spitze des Warnwindes setzt man den Fahrtwind, also die Pfeile gehen praktisch in gleicher Richtung. Und dann entsteht automatisch die dritte Seite des Dreiecks und dritte ist dann der scheinbare Wind. Ja. Und das ist essentiell, dass man die Pfeile in der richtigen, wie soll man sagen, in der richtigen Art und Weise zusammensetzt und nicht einfach irgendwie, weil dem Ganzen liegt da eine gewisse Rechnung nämlich in Wahrheit zugrunde. Und ganz konkret handelt es sich hier um eine Vektorrechnung, nämlich eine Vektoraddition. Und die lautet nämlich, wahrer Wind plus Fahrtwind ist scheinbarer Wind. Drum setzt man den Warnwind und den Fahrtwind, oder beziehungsweise muss man den Warnwind und den Fahrtwind in der gleichen Richtung sozusagen aufsetzen. Und die dritte Seite ergibt sich dann als scheinbarer Wind. Wobei hier auch bei den Vektoren, bei der Addition dasselbe gibt, gilt, wie wenn man normal mit Zahlen rechnet, sage ich jetzt einmal. Man kann also das umdrehen, also man kann rechnen wahrer Wind plus Fahrtwind oder man kann auch rechnen Fahrtwind plus wahrer Wind. Also das ergibt sozusagen das gleiche Ergebnis, das weiß jeder, also A plus B ist auch B plus A. Man kann das also einfach umdrehen, da kommt dasselbe dabei heraus. Also es ist egal, ob man den Warnwind zeichnet und an die Spitze dann den Fahrtwind oder umgekehrt. Zuerst den Fahrtwind einzeichnen und an die Spitze dann den Warnwind, das ist egal, da kommt dasselbe Ergebnis heraus. Was man nicht machen kann, ist, man kann jetzt nicht den Fahrtwind und scheinbaren Wind miteinander vertauschen, da kommt auf jeden Fall ein Blödsinn raus. Damit das Ganze da ein bisschen ein Bild im Kopf ergibt, habe ich mir da jetzt eine leichte Angabe einmal ausgedacht, die jeder, glaube ich, im Kopf mitzeichnen kann. Und zwar stellen wir uns einmal vor, wir haben also eine leichte Brise aus Osten, eine leichte Brise. Das sagen die Meteorologen, leichte Brise, wenn es sich um zwei Beaufort handelt, also ungefähr 5 Knoten Wind aus Osten. Und da können wir jetzt einmal einen Pfeil zeichnen auf ein Blatt Papier, einfach 5 cm lang von rechts nach links. Bedeutet also, links ist die Pfeilspitze und dann haben wir noch etwas, nämlich wir fahren nach Norden. Mit 5 Knoten, das ist also unsere Bootsgeschwindigkeit, zufälligerweise einfach auch mit 5 Knoten gewählt. Also der Wind kommt aus Osten mit 5 Knoten und wir fahren ebenfalls mit 5 Knoten. Und zwar fahren wir nach Norden und ja, es ist ganz einleuchtend sozusagen, wenn wir nach Norden fahren, dann kommt uns der Fahrtwind entgegen. Der kommt also aus Norden, also weht von Nord nach Süd dieser Fahrtwind. Wir zeichnen also jetzt einen zweiten Pfeil an die Spitze von dem ersten Pfeil, der von rechts nach links geht. Tun wir jetzt von oben nach unten noch einen zweiten Pfeil dazu zeichnen. Also der Wind geht von rechts nach links und an die Spitze dann von oben nach unten noch einen zweiten Pfeil. Beide Seiten sind gleich lang, 5 Knoten lang, also zum Beispiel 5 cm lang. Dann erhalten wir hier also ein Dreieck mit zwei gleichen Seiten und wie es der Zufall will, damit man sich es einfach vorstellen kann, ist das Ganze noch ein rechtwinkeliges Dreieck geworden, wo die dritte Seite, also der scheinbare Wind ist, den kann man da einfach ablesen. Und wer jetzt ein bisschen Kopf rechnen kann, oder beziehungsweise ihr könnt es auch im Taschenrechner eintippen, kann man jetzt, weil es ein rechtwinkeliges Dreieck ist, nämlich sehr einfach auch die Richtung und die Geschwindigkeit ablesen. Also das heißt, die Richtung kann man einfach sehen. Die sind 45 Grad von rechts oben nach links unten. Das ist also Wind Richtung Nordost, der Wind kommt also aus Nordost. Und die Geschwindigkeit kann man hier mit dem Pythagoras, könnte man die ermitteln, weil beide Seiten gleich groß sind. Also ihr wisst ja, a² plus b² ist c², also haben wir 5 Quadrat ist 25, plus nochmal 5 Quadrat ist, also 2 mal 25 ist 50 und die Wurzel daraus, habe ich für euch da ausgerechnet, sind ungefähr 7 Knoten. 7 und 7 ist 49. Okay, also bei einem Wind, der aus Osten kommt mit 5 Knoten und einer Fahrt, wir fahren von Süden nach Norden mit 5 Knoten, bedeutet der Fahrtwind kommt von Norden nach Süden, ergibt sich also ein scheinbarer Wind von, wenn man sich's im Kopf vorstellt, von rechts vorne, also aus Nordosten mit 7 Knoten, und der ist ein bisschen mehr als der wahre Wind. Die Geschwindigkeit, ich habe gesagt, die kann man jetzt mit dem Pythagoras einfach ausrechnen. Es ist in diesem Fall tatsächlich eine simple Rechnung, aber man muss hier gar nicht rechnen, weil man kann nämlich aus dem Dreieck, also wenn man sich das maßstabsgetreu auf einem Papier aufgezeichnet hat, nämlich einfach auch herausmessen. Wenn man also die beiden Seiten mit jeweils 5 cm eingezeichnet hat, dann würde sich jetzt auf der dritten Seite ziemlich genau 7 cm ergeben. Man kann also das einfach herausmessen auch. Man muss also gar nicht kompliziert in irgendwelche Formeln einsetzen und irgendwas ausrechnen. Man kann das eben, und das ist das Schöne mit diesem Dreieck, mit diesen Dreiecken am Papier konstruieren und dann eben herausmessen, ohne dass man hier, ich sage mal, komplizierte Formeln wissen und meistern muss. Bevor es jetzt weitergeht, stelle ich jetzt einmal die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt dieser Fahrtwind im Detail? Was ist der Fahrtwind? Und eine Frage, die sich da unter Umständen aufdrängt, ist jetzt, wie verhält sich das Ganze denn eigentlich, wenn da jetzt auch noch eine Strömung ist? Ist der Fahrtwind also jetzt die Fahrt durchs Wasser, also die Bewegung, die das Boot durchs Wasser macht? Oder entsteht der Fahrtwind von der Bewegung, die das Boot über Grund macht? Und da kann man sich jetzt einfach vorstellen, oder stell dich einfach vor, ihr seid auf einem Fluss, ihr steht auf einem Fluss, das Boot fährt also nicht, also die Maschine ist ausgestaltet, es sind keine Segel da, und man treibt einfach in einem Fluss, flussabwärts, und stellen wir uns weiter vor, damit das überhaupt funktioniert, dass eben kein wahrer Wind weht, es ist ein absoluter windstiller Tag. Was spürt man dann auf diesem Boot? Also wenn dieser Fluss mit 5 Knoten fließt, dann wird man also feststellen, dass man hier einen Wind eben in Bewegungsrichtung des Flusses sozusagen spürt. Und genauer gesagt bedeutet das also, das ist die Bewegung, die das Boot über den Grund macht. Und das ist genau die Windrichtung, die man in diesem Spezialfall spüren würde. Dann ist also sozusagen in Wahrheit der Fahrtwind der umgekehrte oder die umgekehrte Bewegung über Grund. Also wenn ich eben nach Norden fahre, wenn der Fluss nach Norden fließt, dann spüre ich den Wind aus Norden nach Süden. Also man dreht hier die Richtung um. Und dadurch, dass man also die Fahrt oder beziehungsweise die Bewegung über Grund hernimmt, eliminiert man einfach die Strömung, egal was auch immer für eine Strömung ist. Man nimmt also immer die Fahrt, die Bewegung über Grund an, und das Ganze wird dadurch unabhängig vom Wasser. Und genauer gesagt, das heißt nämlich, das hat sich vermutlich niemand so genau überlegt, aber das heißt nämlich eigentlich, es ist völlig egal, dass sich das Boot durchs Wasser bewegt, bei diesem Winddreieck jetzt. Das Konzept funktioniert zum Beispiel auch ganz genau so, wenn man sich vorstellt, man bewegt sich mit einem Fahrrad an Land. Und aus irgendeiner Richtung kommt der Wind, und also der wahre Wind, und in irgendeine Richtung fährt man mit dem Fahrrad und spüren tut man dann einen scheinbaren Wind. Es ist so irrelevant, dass sich das Boot durchs Wasser bewegt oder nicht, weil man beim Fahrtwind die Fahrt über Grund oder die Bewegung über Grund zugrunde legt. Und dadurch eliminiert man die Wasserbewegung und oder was auch immer das Wasser macht. Ja. Nur von den Begrifflichkeiten Bewegung über Grund, mit Bewegung über Grund meine ich also jetzt immer den Vektor, also diesen Fahrtwindvektor, beziehungsweise den umgekehrten Fahrtwindvektor, da ja auch die Bewegung des Bootes durch zwei Komponenten gegeben ist, nämlich eben, also um bei dem Beispiel zu bleiben, die Fahrt über Grund, womit man ja die Geschwindigkeit eigentlich meint, genau genommen, und den Kurs über Grund, was die Richtung ist. Also wenn sich ein Boot bewegt, um es irgendwo hinzeichnen zu können in diesem Zusammenhang, braucht man also immer eine Richtung und eine Geschwindigkeit, also wie schnell bewegt sich das Boot. Der Fahrtwind als solches ist eine eigentlich genau genommen rein theoretische Größe, den es in Wahrheit nicht gibt. Den Fahrtwind kann man auch nicht messen. Es gibt nur einen einzigen Sonderfall und das kann man sich eben, wenn ihr dieses Dreieck noch im Kopf habt oder ihr könnt es euch auch später auf ein Blatt Papier zeichnen, gibt es einen einzigen Sonderfall, wo dieser Fahrtwind tatsächlich existiert und auch gemessen werden kann und das ist, wenn es windstill ist, also sprich, wenn der wahre Wind gleich Null ist. Und dann wird in dem Dreieck, also wenn man die eine Seite von dem Dreieck, die wahre Windseite, praktisch Null macht, also ganz kurz macht, also auf Länge Null, dann fällt plötzlich der scheinbare Windpfeil mit dem Fahrtwindpfeil zusammen. Und das ist dieser einzige Sonderfall, wo es diesen Fahrtwind als solches auch tatsächlich gibt und wo man ihn auch messen kann. Ansonsten ist es eben eine theoretische Größe, die es in Wahrheit nicht gibt. Es ist eine gedachte Größe, die sich aus der Bewegung des Bootes über den Grund ergibt. Man weiß also, oder man nimmt an zu wissen, sage ich mal, nein, also man weiß also, wie sich das Boot über Grund gibt, Grund bewegt und dann kann ich mir denken, aha, der Fahrtwind ist genau das Gegenteil, also die gleiche Geschwindigkeit natürlich, aber die andere Richtung von dem, wie ich mich über den Grund bewege und dann nennen wir das Ganze Fahrtwind. Aber, wie gesagt, es ist eine Pseudogröße, diesen Fahrtwind gibt es in Wahrheit nicht, abgesehen von diesem einen Sonderfall. Was kann man zu dem Dreieck noch sagen? Ja, es gibt noch ein paar andere Erkenntnisse, die man zu diesem Winddreieck sagen kann. Und zwar nämlich, diese drei Seiten hängen voneinander ab, weil die Spitzen der Pfeile oder die Ursprünge, also die Wurzeln der Pfeile auf jeden Fall, die sind immer eng miteinander verbunden. Und wenn man jetzt eine Seite ändert, dann müssen sich die anderen beiden Seiten oder zumindest eine der anderen beiden Seiten auch ändern. Und zwar ändern bei einem Vektor heißt immer in Richtung und Stärke, weil der Vektor ist ja definiert oder diese Pfeile eben sind definiert ja durch diese beiden Größen, Richtung und Stärke, wie ich das jetzt schon einige Male erklärt habe. Und das ist auch eben für das Segelverständnis, sage ich mal, wichtig, dass man eben weiß bzw. verstanden hat, dass wenn sich eine von diesen drei Seiten ändert, dass sich dann die anderen beiden auch ändern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal vorstellen, es ist ein konstanter Wind und wir haben die Segel eingestellt und wir haben eine konstante Fahrt und dann ergibt sich daraus auch ein konstanter scheinbarer Wind und die sind eben alle durch irgendeine Richtung und irgendeine Stärke definiert. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass plötzlich der wahre Wind schwächer wird. Bedeutet so viel wie, dieser eine Pfeil in diesem Dreieck wird also kürzer und weil das Boot ja eine gewisse Trägheit hat, sprich das Boot ist ja schwer und bleibt er nicht in der Sekunde stehen, sondern es treibt also weiter, bleibt in diesem Moment, wo der wahre Wind schwächer wird, bleibt die Fahrt in jedem Fall gleich. Weil die drei Seiten in dem Dreieck aber zueinander immer zusammenhängen, die sind immer fix gekoppelt. Bedeutet also, wenn sich der wahre Wind ändert und wir nehmen an, der Fahrtwind bleibt mal gleich, dann muss sich also logischerweise der scheinbare Wind ändern, als Konsequenz von dem Ganzen. Ändern bedeutet jetzt wieder mal in Richtung und Stärke. Und das hat zur Folge wieder mal, dass sich in Wahrheit der Winkel des Windes in Bezug auf die Segel ändert, sprich die Aerodynamik im Segel ändert sich. Und als weitere Folge, weil sich die Aerodynamik im Segel ändert, wird sich jetzt auch die Fahrt des Bootes verändern. Und wenn sich also die Fahrt des Bootes ändert, haben wir eine Änderung in diesem Dreieck wieder. Eine Seite des Dreiecks ändert sich wieder und als Ergebnis werden sich also auch die anderen beiden Seiten wieder anpassen. Also das ist sozusagen so ein Ding, das sich ständig da hin und her dreht. Könnte ich das gerne auf Papier aufzeichnen, da kann man sich das ein bisschen veranschaulichen. Und wie gesagt, ich möchte da auf die Episode Nummer 61 auch verweisen, wo ich diese Problematik auch da sehr genau eben diskutiert habe. Dann möchte ich diese drei Größen jetzt noch etwas genauer diskutieren und schauen wir uns mal den wahren Wind einfach an. Was ist der wahre Wind eigentlich? Naja, der wahre Wind ist eine Bewegung und zwar die Bewegung der Luft. Könnt euch also vorstellen, ihr steht am Boden und schaut nach oben und seht, wie die Wolken vorbeiziehen. Ja? Es ist also eine Bewegung oder die Bewegung der Luft gegenüber dem Grund. Also einfach gesagt, Luft über Grund, nenne ich das jetzt einmal. Und wenn man das also messen möchte, dann muss ich mit beiden Beinen, Anführungszeichen, am Boden stellen, stehen und dann kann ich also die Bewegung der Luft durch irgendeine Methode messen, sage ich jetzt mal. Ja, dabei könnte ich vorstellen, steht am Land und schaut einfach hinauf und beobachtet, wie die Wolken fliegen. Wenn wir also am Boden stehen und nach oben sehen, dann sehen wir, wie sich die Luft über den Grund bewegt. Aber ihr könnt euch das jetzt auch umgekehrt vorstellen. Nehmen wir an, wir sind das Luftteilchen oder wir sitzen einfach auf der Wolke und schauen nach unten. Was sieht man dann? Wir bewegen uns ja aus unserer Sicht nicht und alle unsere Luftteilchen neben uns bewegen sich ja in Bezug auf uns auch nicht. Wenn wir aber auf den Boden schauen, dann werden wir feststellen, dass sich der Boden aus unserer Sicht bewegt. Und wir können das auch mit irgendeiner Methode natürlich messen. Und was wir dabei aber dann messen ist, also etwas abstrakt ausgesprochen, wir messen oder stellen fest, wie sich der Grund über die Luft bewegt. Oder beziehungsweise unter uns bewegt. Ja, aber ich bleibe jetzt trotzdem bei dem Wort über. Und was bedeutet das? Also was ist der Unterschied? Was sehen wir anders, wenn wir in der Luft sind? Was ist anders? Die Geschwindigkeit ist dieselbe. Wenn wir also von unten nach oben schauen und die Bewegung der Wolken messen oder beziehungsweise die Geschwindigkeit, dann ist das genau dieselbe Geschwindigkeit, wie wenn wir uns vorstellen, wir sitzen auf der Wolke und messen, mit welcher Geschwindigkeit sich der Grund an bei uns vorbei bewegt. Das sind also in beiden Fällen die gleichen Geschwindigkeiten, also nehmen wir jetzt an 5 Knoten zum Beispiel. Aber die Richtung ist eine andere. Wenn wir nach oben schauen und die Wolken bewegen sich von Norden nach Süden und wir drehen das jetzt um und setzen uns auf die Wolke, dann würden wir von oben aber sehen, dass sich der Grund aus unserer Sicht von Süden nach Norden bewegt. Und was jetzt die Messung oder die Beobachtung betrifft, wir haben dabei also den Beobachtungsort, also unser Bezugssystem, gewechselt und wir haben jetzt da einmal, wenn wir am Boden stehen, gemessen, wie sich der Luft über den Grund bewegt und im anderen Fall messen wir, wie sich der Grund über die Luft bewegt. Und bei diesem Dreieck und nicht nur bei diesem, sondern bei all diesen Dreieck geht es zum einen um Bewegungen und auch um Bezugssysteme, also von wo aus das betrachtet wird. Und im Dreieck geht es dann weiter um die Kombination von verschiedenen Bewegungen. Der wahre Wind, wie gesagt, habe ich ja jetzt lang und breit diskutiert, ist die Bewegung zwischen Luft und Grund. Der scheinbare Wind ist ebenfalls eine Bewegung, und zwar die Bewegung zwischen Luft und Boot. Also wie verhalten sich die beiden sozusagen zueinander? Und der Fahrtwind ist eine Bewegung zwischen dem Boot und dem Grund. Das bedeutet, wir haben in diesem Dreieck haben wir drei Beziehungen, die in dem Dreieck zueinander in Bezug gesetzt werden. Das ist also die Luft, der Grund und das Boot. Und wir beobachten auf jeder Seite ein Verhältnis von einem der drei zu einem anderen der drei. Und das Coole an diesen Dreiecken ist jetzt, dass man nämlich, wenn man zwei kennt, die dritte Seite konstruieren kann. Und das ist das, was man in der Navigation ja macht. Man kennt nur einen Teil und dann benutzt man so ein Dreieck, um das dritte, sozusagen die dritte Komponente eben zu konstruieren. Wenn man alle drei kennt, dann kann man natürlich leicht ein Dreieck hinzeichnen. Aber normalerweise kennt man eben nur zwei. Und dann muss man diese beiden Pfeile, aus die ja die beiden Seiten von diesem Dreieck sind, richtig hinzeichnen, damit sich das Dreieck richtig ergibt und die dritte Seite und man die dritte Seite konstruieren kann. Man kann also die Pfeile eben nicht beliebig hinzeichnen, auf das habe ich schon vorher schon angedeutet. Man muss also wissen, welchen Pfeil man auf die Spitze welches anderen Pfeils setzen muss, damit das Richtige herauskommt. Und ich habe vorher schon gesagt, ja, es ist eine Vektoraddition. Wenn man jetzt, es funktioniert also sozusagen vom Konzept genauso wie eine normale Addition mit Zahlen. Also man kann zum Beispiel rechnen, 2 plus 3 ist 5. Dann hat man hier sozusagen drei Elemente und das entspricht jetzt eben den drei Seiten im Dreieck. Ja. 2 plus 3 ist 5, okay. Und wir können 2 und 3 miteinander vertauschen. Wir können also auch rechnen, 3 plus 2 ist ebenfalls 5. Die kann man also vertauschen. Was man aber nicht machen kann, ist, man kann nicht alle drei Elemente beliebig vertauschen. Ich kann also nicht rechnen, 2 plus 5 ist 3. Das ist ja ganz offensichtlich falsch. Da hat man etwas falsch konstruiert und das ist eben bei diesen Pfeilen auch so. Man kann die also nicht beliebig irgendwie hinzeichnen, sondern die müssen schon eine gewisse Ordnung eben zueinander haben. Beim Winddreieck haben wir also drei Komponenten. Das ist die Komponente Luft, der Grund und das Boot. Und was wir da machen ist, wir beobachten also die Bewegung zwischen diesen drei Teilen. Genau genommen beobachten wir aber immer nur eben die Beziehung zwischen jeweils zwei davon und setzen die in der richtigen Konstruktion im Dreieck zusammen. Der wahre Wind eben, also hier noch einmal, es wiederholt sich jetzt immer wieder, aber ich sage es deswegen so oft, weil das wird gern verwirrend und ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch ein Blatt Papier dann, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt und zeichnet euch das auf. Der wahre Wind ist also die Bewegung der Luft über den Grund. Also das ist, man kann sich das also jetzt vorstellen, so wie ein Verhältnis und das kann man auch schreiben, sage ich mal, stellt euch das vor, wie einen Bruchstrich, also ich schreibe Luft über Grund, also man schreibt das, oder ihr könnt es hinschreiben wie einen Bruch, dann ist also die Luft oben über dem Grund unten, das ist also der wahre Wind, die Bewegung der Luft über den Grund. Und was ist der Fahrtwind? Der Fahrtwind ist die Bewegung des Grundes über dem Boot. Und das ist genau das Gegenteil, also ich sage es nochmal, weil jetzt vielleicht Fragezeichen auftauchen. Wir haben ja ursprünglich gesagt, wir beobachten, wie sich das Boot über den Grund bewegt und dann drehen wir das Ganze um und wir können das sozusagen in dieser Bruchschreibweise einfach umdrehen, indem wir das oben und unten miteinander vertauschen. Also das Boot bewegt sich über den Grund und das ist genau das Gegenteil von dem Fahrtwind oder der Fahrtwind ist genau das Gegenteil davon. Bedeutet, der Fahrtwind ist ja, diese Pseudogröße, das bedeutet, wie bewegt sich der Grund über das Boot? Sprich, wie bewegt sich der Grund aus Sicht des Bootes, heißt das. Und das entspricht also dem Fahrtwind. Und dann ergibt sich das dritte und das ist der scheinbare Wind. Und der scheinbare Wind ist, wie bewegt sich die Luft über dem Boot? Also sprich, aus Sicht des Bootes. Wie bewegt sich die Luft aus Sicht des Bootes? Also, der wahre Wind ist, wie bewegt sich die Luft aus Sicht des Grundes? Der Fahrtwind ist, wie bewegt sich der Grund aus Sicht des Bootes? Und der scheinbare Wind ist, wie bewegt sich die Luft aus Sicht des Bootes? Es geht also dabei um Bezugssysteme, das heißt, man beobachtet etwas von einem bestimmten Ort aus und die Frage ist, was passiert, wenn man den Beobachtungsort ändert? Kann man den ändern? Ja, natürlich kann man den ändern, aber das hat eben eine Konsequenz auf das Dreieck natürlich. Ja? Und beim Fahrtwind habe ich das jetzt schon ein paar Mal betont und beim Fahrtwind ist es auch sehr einleuchtend. Ich denke mal, dass euch das allen einleuchtet. Also noch einmal, der Fahrtwind ist eigentlich eben diese Pseudogröße, die es in Wahrheit nicht gibt. Was wir dabei eigentlich beobachten ist, wie bewegt sich der Grund aus Sicht des Bootes. Und das ist genau das Umgekehrte von, wie bewegt sich das Boot über den Grund. Über den Grund heißt, wir stehen also am Grund und beobachten, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich das Boot bewegt. Wir ändern dabei also unseren Beobachtungsort. Und wenn wir jetzt uns aufs Boot stellen und in die andere, sozusagen auf den Grund schauen, dann sehen wir, wie sich der Grund aus Sicht des Bootes eben bewegt. Und das hat zur Folge eben, noch einmal, dass sich der Pfeil umdreht. Und zwar die Pfeilspitze dreht sich um, der Pfeil selbst bleibt aber am gleichen Platz in diesem Dreieck, das wir vorher sozusagen konstruiert haben. Nachdem sich die Pfeilspitze aber umdreht, ändert sich in Summe dann eigentlich die Vektorrechnung, die wir angestellt haben. Nehmen wir also nochmal das Winddreieck her. Man rechnet dabei also Fahrtwind plus wahrer Wind ist scheinbarer Wind. Und wenn man das jetzt in dieser Bruchschreibweise, die ich vorher da angedeutet habe, sich vorstellt, dann ist ja der Fahrtwind die Bewegung des Grundes über Boot. Also Grund über Boot ist der Fahrtwind plus der wahre Wind. Und der wahre Wind ist Luft über Grund. Das heißt, wir haben einmal Grund über Boot plus Luft über Grund. Jetzt steht einmal der Grund oben und einmal steht der Grund unten. Und jetzt kann man sich vorstellen, das kürzt sich dieser Grund weg. Ja? Also Achtung, wir kürzen hier nichts weg, aber es ist sozusagen ein Gedankenbild. Ja? Und was dann überbleibt, ist Luft über Boot. Und das ist der scheinbare Wind. Und das stimmt auch, ja, weil Luft über Boot ist ja, wir beobachten aus Sicht des Bootes, wie sich die Luft bewegt. Und wenn wir aber jetzt sagen, okay, wir wollen aber mit diesem Fahrtwind nicht rechnen, weil der Fahrtwind ist eine Pseudogröße, wir nehmen gleich die Bewegung des Bootes über Grund her, dann müssen wir also in der Zeichnung die Pfeil in demselben Dreieck, also es sind dieselben drei Seiten, nur den Fahrtwindpfeil drehen wir die Fahrtspitze um. Also wir zeichnen praktisch die Pfeilspitze, in diesem Beispiel, was ich da vorher gehabt habe, nicht nach unten, sondern einfach nach oben. Ansonsten bleiben die drei Seiten gleich. Wir haben also oben nach wie vor den wahren Wind. Und auf der linken Seite haben wir jetzt eben die Fahrt über Grund, also die Bewegung des Bootes über Grund. Und die dritte lange Seite ist nach wie vor der scheinbare Wind. Aber die Pfeilspitzen zeigen jetzt anders zueinander. Nämlich, wenn man sich es genau anschaut, dann ist es jetzt so, dass der scheinbare Wind und die Fahrt über Grund hintereinander geschaltet sind. Das ist also die Addition. Wir rechnen dabei also jetzt, ein scheinbarer Wind plus Bewegung des Bootes über Grund ist gleich wahrer Wind. Und wenn man sich das jetzt wieder in dieser Bruchschreibweise vorstellt, dann hat man also einmal die Bewegung über Grund, also sprich Boot über Grund, also Boot oben, Grund unten, plus die Bewegung der Luft über dem Boot. Das ist der scheinbare Wind. Und da haben wir jetzt bei dieser Plusrechnung, haben wir jetzt einmal das Boot oben und einmal das Boot unten. Das gedanklich kürzt sich also weg und überbleiben tut dabei Luft über Grund. Und die Luft über Grund ist also der wahre Wind. Was ist das Ergebnis aus dem Ganzen? Ja, das Ergebnis aus dem Ganzen ist, dass das Endergebnis natürlich das gleiche ist. Es kann jetzt nicht was anderes herauskommen. Es muss ja dasselbe herauskommen. Das wäre sonst unlogisch. Ja? Aber die Pfeilrichtungen sind jetzt anders und das hat zur Folge, dass die Bedeutung der Rechnung in gewisser Weise ein bisschen anders ist. Man kann also eben, also beziehungsweise man muss darauf achten, welcher Pfeil auf welchen aufgesetzt wird, weil man das eben nicht beliebig machen kann, weil sonst die Rechnung falsch wäre und das Dreieck daraus eben falsch wird. Und das betone ich deshalb so, weil bei diesem Winddreieck ist es irgendwie so offensichtlich, dass man es falsch, beinahe nicht falsch zeichnen kann. Oder für die meisten ist es so offensichtlich, dass man es beinahe nicht falsch zeichnen kann. Aber beim Stromdreieck, und zu dem komme ich dann gleich, schaut das Ganze dann gleich ein bisschen anders aus. Da vertut man sich nämlich sehr gerne und darum reite ich hier auf diesen Seiten von dem Dreieck und auf den Pfeilen und auf der Rechnung, die da zugrunde steht, so herum, weil wenn man das einmal behirnt hat, warum welcher Pfeil mit welchem addiert wird gedanklich, dann kommt eigentlich immer das Richtige raus. Man kann sich beim Stromdreieck, wenn man es nämlich falsch macht, eben ganz schön verhauen. Man muss also wissen eben, welcher Pfeil kommt auf welchen anderen drauf. Noch einmal zusammengefasst, das bedeutet also, wir kombinieren in diesem Dreieck zwei Bewegungen, nämlich das eine ist eben, bei dem Winddreieck wäre jetzt eben die Bewegung der Luft und das andere wäre die Bewegung des Bootes. Und in der dritten Seite ergibt sich, das ist das Ergebnis, die Kombination aus den beiden Bewegungen, wie das dann ausschaut. Und entscheidend, wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, ist, dass die richtigen zwei Pfeile hintereinander gezeichnet werden, da sonst eben ein Blödsinn herauskommt. Was ich jetzt auch noch erzählen möchte, ist, dass das Ganze, also das Dreieck ist eine Konstruktion, eine Konstruktionshilfe, oder beziehungsweise ja, es ist eine Konstruktion, man kann damit etwas ermitteln, nämlich ganz konkret kann man damit die Richtung, also weil ich habe es schon gesagt, normalerweise hat man nur zwei von den drei Teilen und ermittelt dann eben den dritten Teil. Und man kann eben damit die Richtung der dritten Seite, der fehlenden Seite und die Stärke bzw. eben Geschwindigkeit der dritten Seite ermitteln. Also Richtung und Geschwindigkeit einer Seite ermittelt man mit diesem Dreieck, aber keinen Ort. Man bestimmt mit dem Dreieck keine Position und keinen Ort. Weder mit dem Winddreieck, noch mit dem Stromdreieck, noch mit dem Radraddreieck, mit keinem dieser drei Dreiecke ermittelt man einen Ort, sondern immer nur Richtung und Geschwindigkeit der fehlenden Seite, sage ich jetzt einmal. Und genau deswegen kann man diese Konstruktion auch auf ein leeres Blatt Papier zeichnen. Wenn man also die Werte hat, kann man ein leeres Blatt Papier hernehmen und kann diese Konstruktion dort einzeichnen und eben das ermitteln, was man fehlt, und das kann man dann in der Karte, in die Karte entsprechend übertragen, um dort weiter zu konstruieren mit dem, was man halt gerade ermittelt hat. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben für den Fahrtenbereich, also sprich Fahrtenbereich 3, sprich Stromnavigation zum Beispiel, trainiert oder übt und lernt, dann nehmt euch die Zeit und zeichnet das Stromdreieck nicht in die Karte ein, nehmt es heraus und zeichnet es auf ein leeres Blatt Papier, weil man sehr gerne in die Verlegenheit kommt, dann gleichzeitig einen Eckpunkt von diesem Dreieck als Ort herzunehmen, und das ist in den meisten Fällen falsch. Die Seiten der Dreiecke sind in der Regel eben zum Beispiel eine Geschwindigkeit, und Geschwindigkeit, wissen wir ja, ist definiert mit Weg über Zeit. Da haben wir das Ganze wieder, also Weg pro Zeit. Darum sagt man ja auch km/h, Kilometer pro Stunde zum Beispiel. Und Knoten sind ja Meilen pro Stunde, also Weg über Zeit. Und die Länge der Pfeile, wenn sich die Länge der Pfeile ändert, dann ändert sich da die Geschwindigkeit bzw. der Weg, aber nicht die Zeit. In Zeit gedacht ist auf allen drei Seiten des Dreiecks die Zeit gleich lang. Bedeutet also, in dem Beispiel, was ich vorher gehabt habe, waren wir mit einer Geschwindigkeit von 5 Knoten unterwegs. Die Linie war also 5 cm lang. Und dann ist der Wind mit 5 Knoten gegangen. War also auch 5 cm lang. Und dann ist die dritte Seite, hat sich dann ergeben mit ungefähr 7 Knoten, also 7 cm Länge. Dann haben die drei Seiten zwar eine verschiedene Länge, aber jede Seite ist genau eine Stunde lang. Und damit komme ich nun zum Stromdreieck. Und jetzt könnt ihr mal versuchen, im Kopf ein Stromdreieck zu zeichnen, und zwar ohne im Lehrbuch nachzuschauen, weil das ist Cheaten. Denkt über das nach mit den Beziehungen und Bezugssystemen und was von wo aus beobachtet wird, also was ich jetzt die ganze Zeit da erzählt habe, um daraus ein richtiges Stromdreieck zeichnen zu können. Und da gebe ich euch jetzt eine Angabe, und die Angabe ist: Der Strom setzt nach Osten, also von West nach Ost, mit einer Geschwindigkeit von 5 Knoten. Und ihr könnt auf eurem Display ablesen, dass ihr über Grund genau 7 Knoten schnell unterwegs seid, mit einer Richtung, also Kurs über Grund, also Course over Ground Nordost, also in nordöstlicher Richtung. Und die Frage ist, wie bewegt sich das Boot durchs Wasser, sprich in welche Richtung zeigt mein Bug? Bevor ich euch jetzt die richtige Antwort gebe, versuchen wir das ein bisschen herzuleiten. Und zwar würde ich jetzt vorschlagen, wir versuchen dieses Winddreieck, das so sonnenklar erscheint, in ein Wasserdreieck zu verwandeln. Und ich nenne es jetzt bewusst mal Wasserdreieck und nicht Stromdreieck. Warum, werdet ihr gleich herausfinden. Also versuchen wir das 1:1 zu übertragen. Wir wissen, wir kennen genau die drei Seiten von unserem Winddreieck. Versuchen wir das mal umzuwandeln eben in ein Wasserdreieck. Und ich beginne da der Einfachheit halber mit dem wahren Wind, also die Seite wahrer Wind. Was haben wir bei der wahren Windseite beobachtet? Und zwar die Bewegung der Luft über dem Grund. Und das können wir, und ich glaube, das leuchtet ein, 1:1 ersetzen mit unserem Strom. Wir ersetzen also die wahre Windseite durch die Stromseite mit derselben Pfeilrichtung. Weil was beobachten wir dabei? Na, wir beobachten, wie sich das Wasser über den Grund bewegt. Also nicht die Luft, sondern das Wasser über den Grund. Und ich glaube, das ist absolut einleuchtend, da kann man auch nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir eine weitere Seite in dem Dreieck gehabt. Wir haben also zu dieser Warnwind ja etwas dazu addiert. Also bleiben wir auf dieser auf der Seite, also sozusagen bei der Abhängigkeit, wo die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen müssen. Das war beim Winddreieck, ist das also der Fahrtwind gewesen. Und den Fahrtwind, das ist eben diese theoretische Größe. Und dabei haben wir die Bewegung unseres Bootes über Grund umgedreht. Also die Richtung umgedreht, wir haben die Beobachtung umgedreht und haben dann gesagt, ja, das ist unsere Bewegung, aber der Fahrtwind ist genau die andere Richtung. Wir beobachten also, wie sich der Grund über das Boot bewegt. Wie bewegt sich der Grund aus Sicht des Bootes? Und das können wir jetzt auch eins zu eins übernehmen. Wir beobachten also, wir wissen, wie in welche Richtung wir fahren, und dann drehen wir das um und beobachten also, wie bewegt sich der Grund aus unserer Sicht. Und das ist eben natürlich das Umgekehrte von diesem Course Over Ground und Speed Over Ground. Und ich bezeichne das jetzt, weil vorher haben wir beim Wind haben wir gesagt, es ist der Fahrtwind. Also nenne ich das Ganze jetzt einen Fahrtstrom, weil wir beobachten da das Wasser. Und genauso wie der Fahrtwind eine theoretische Erfindung war, erfinde ich jetzt den Fahrtstrom. Und der Fahrtstrom, was soll der sein? Naja, der Fahrtstrom, der ist jetzt, wie bewegt sich das Wasser an mir vorbei unter der Annahme, dass keine Strömung ist. Also sprich, beim Fahrtwind haben wir ja auch gesagt, unter der Annahme, es ist windstill. In diesem Sonderfall spüren wir den Fahrtwind. Also machen wir das beim Fahrtstrom auf, nehmen wir an, es ist keine Strömung, wir fahren durchs Wasser und dann beobachten wir, wie das Wasser sich bewegt. Und das ist also wir beobachten natürlich, wie sich der Grund im Verhältnis zum Boot bewegt, aber wir sagen, es ist, wie sich das Wasser bewegt. Warum? Naja, weil das Wasser und der Grund bei Windstille sich beide gleich bewegen, nämlich gar nicht. Also nenne ich das Ganze Fahrtstrom. So, und jetzt haben wir also diese beiden Größen. Wir haben beim Winddreieck haben wir gerechnet, wahrer Wind plus Fahrtwind ist scheinbarer Wind. Und der scheinbare Wind war dann die Bewegung der Luft über unserem Boot, also aus Sicht unseres Bootes. Dann können wir jetzt diese selbe Rechnung auch nochmal anstellen. Und jetzt nur mit unseren neuen Größen. Wir rechnen also Strom plus Fahrtstrom. Und das Ergebnis ist dann der scheinbare Strom. Das ist also die Bewegung. Wie bewegt sich das Wasser aus Sicht des Bootes? Wir haben also gerechnet, Wasser über Grund plus Grund über Boot. Dann kürzt sich der Grund weg und überbleiben tut das Wasser über Boot. Und jetzt werden bei euch verschiedene Fragezeichen auftauchen. So stelle ich mir das gerade vor, wie in einem Comic, die große Fragezeichenblase. Wovon redet hier der jetzt da? Fahrtstrom, scheinbarer Strom. Also, was wir da jetzt gemacht haben ist, wir haben versucht, darum habe ich es nämlich genannt Wasserdreieck, wir versuchen mit dem Wissen, was wir haben, das Ganze jetzt von der Luft aufs Wasser umzusetzen und folgen derselben Logik. Und ich folge deswegen derselben Logik, weil wir bei dem Winddreieck, sage ich mal, waren wir uns oder sind wir, denke ich mal, uns alle einig, dass dieses Winddreieck so, wie es ist, richtig ist. Wenn wir also dieselbe Logik auch aufs Wasser anwenden, dann muss es da auch richtig sein. Und ja, dieses Dreieck, das wir da konstruiert haben, das ist auch ein richtiges Dreieck, weil es folgt derselben Logik. Nur ist dieses Wasserdreieck, das wir da konstruiert haben, eigentlich nicht, was wir wollen. Es ist zwar richtig, aber was genau ist der scheinbare Strom? Ich denke mal, er ist noch nie in einem Segelkurs vorgekommen. Also, was müssen wir machen? Wir haben also jetzt ein Dreieck, bei dem wir wissen, dass die Seiten, so wie sie konstruiert sind, richtig zueinander sind, aber wir müssen die Betrachtungsweise der Seiten ändern. Das ist genau das, was wir vorher auch beim Fahrtwind gemacht haben, wo wir gesagt haben, naja, wir haben die Fahrt über Grund, aber weil das ist ein Winddreieck, also brauchen wir den Fahrtwind und haben also die Betrachtungsweise geändert. Wir haben uns also vom Grund auf den Boden gestellt, vom Grund aufs Boot gestellt und geschaut, wie bewegt sich der Grund und haben da die Betrachtungsweise geändert. Und genau das machen wir jetzt bei unserem Wasserdreieck, weil wir wissen, dass das Wasserdreieck richtig ist, aber wir versuchen jetzt die Seiten so zu ändern, dass dabei ein Ergebnis rauskommt, mit dem wir auch was anfangen können, wo wir die Begriffe vielleicht kennen. Ich bleibe also mal bei der ersten Seite, wo wir diese Betrachtungsweise da oder versucht haben, dieser Logik zu folgen. Das ist nämlich der wahre Wind, ist gleich Strom. Das ist mal okay. Der Strom ist eine Größe, die wir kennen und die wir auch beobachten wollen und die auch bei jedem Segelkurs sozusagen vorkommt. und das, was wir tatsächlich auch haben und in der Natur beobachten und messen können, genauso wie den wahren Wind, kann man auch den Strom messen, beziehungsweise zum Beispiel aus einem Stromatlas entnehmen oder wie auch immer. Dann kommen wir zur nächsten Größe und das war der Fahrtwind, wo ich den Fahrtwind durch den Fahrtstrom ersetzt habe, mit exakt derselben Logik. Es war also die invertierte, also der umgekehrte Bewegung des Bootes über Grund. Wir haben die Pfeilrichtung umgedreht, jetzt kann ich es natürlich wieder zurückdrehen, weil wir wissen schon, wenn wir den Betrachtungspunkt ändern, dann ändert sich die Pfeilspitze. Also die Größe bleibt gleich, aber die Pfeilspitze wandert jetzt auf die andere Seite von diesem Pfeil sozusagen. Und dann ändern wir die Betrachtungsweise. Wir wollen also nicht wissen, den Fahrtstrom. Wir wollen nicht wissen, wie sich der Grund über das Boot aus Sicht des Bootes bewegt, sondern in dem Fall invertieren wir das Ganze eben nicht. Wir nehmen die Originalgröße, die wir eh schon gehabt haben, nämlich wie bewegt sich denn das Boot über den Grund? Das ist ja ein essentielles Wissen und das wollen wir auch benutzen. Also bleiben wir bei dem Boot über Grund. Das hat für das Dreieck aber zur Folge, dass wir die Pfeilspitze auf die andere Seite von dieser Seite setzen müssen. Also wir ändern nicht die Seiten zueinander, sondern wir setzen nur die Pfeilspitze von diesem Fahrtstrompfeil jetzt wieder auf die andere Seite. Und dann nehmen wir die dritte Seite her und das war die scheinbare Strömung. Das ist was sehr Cooles. Ihr habt jetzt ein Wissen und ihr könnt damit eure Kollegen im Stromnavigationskurs verwirren und sie fragen, ob sie den scheinbaren Strom schon konstruiert haben. Okay, was ist denn der scheinbare Strom? Was war der scheinbare Wind? Na, der scheinbare Wind war die Bewegung. Wie bewegt sich denn die Luft aus Sicht des Bootes? Und der scheinbare Strom war jetzt sozusagen das Gleiche, das Dependant nur in Bezug aufs Wasser. Der scheinbare Strom ist also, wie bewegt sich denn das Wasser aus Sicht des Bootes? Und wenn wir das jetzt umdrehen, sprich wir ändern einfach den Bezugspunkt und schauen, wie bewegt sich denn das Boot aus Sicht des Wassers? Dann ist die Frage, es ist genau das Umgekehrte, wir drehen also auch hier die Pfeilspitze um. Boot aus Sicht des Wassers heißt Boot durchs Wasser. Wie bewegt sich denn das Boot durchs Wasser? Und das ist genau unsere Fahrt durchs Wasser und unser Kurs durchs Wasser, sprich das, was uns der Kompass sagt, das, was die Heading ist, das, wohin der Bug zeigt, abgesehen jetzt von Missweisung und Variation und so weiter, das lassen wir jetzt einmal weg. Ja. Also dieser scheinbare Strom, wenn wir den invertieren, sprich die Pfeilspitze auf die andere Seite setzen und dadurch unseren Betrachtungspunkt ändern, vom Boot aufs Wasser. Wie bewegt sich also das Boot durchs Wasser? Dann ist es genau das, was wir eigentlich wollen. Und damit haben wir jetzt drei Seiten in diesem Dreieck, die noch immer genauso zueinander mit den Winkeln gezeichnet sind wie in diesem Wasserdreieck, was ich vorher gehabt habe. Nur haben wir die Pfeilspitzen einfach zueinander geändert. Wir haben unseren Betrachtungswinkel geändert und wir haben dadurch auch die Begriffe geändert, wie diese drei Seiten jetzt heißen. Und dadurch ändert sich jetzt, am Papier zumindest, die Rechnung, die wir anstellen. Und die Rechnung ist jetzt Boot über Wasser. Boot über Wasser ist also wie bewegt sich das Boot durchs Wasser? Plus Wasser über Grund, das ist der Strom. Wie bewegt sich das Wasser über den Grund? Und das ist deswegen wichtig, weil diese beiden Pfeile, die hier addiert sind, das sind die Pfeile, die hintereinander in derselben Richtung angeordnet werden. Also an die Spitze des einen Pfeiles kommt die Spitze des anderen Pfeiles. Sprich, die Bewegung durchs Wasser und darauf kommt die Bewegung des Stromes, also der Strom. Und das Ergebnis ist die Bewegung über dem Grund. Also Bewegung durchs Wasser plus Strom ist gleich Bewegung über Grund. Und das ist also jetzt das Ergebnis. Und so können wir jetzt ein richtiges Dreieck zeichnen. Und jetzt komme ich zur Auflösung von dem Beispiel. Und weil ihr das jetzt mittlerweile wahrscheinlich vergessen habt, wie war jetzt da nochmal die Angabe? Also lese ich jetzt nochmal die Angabe vor. Und zwar, wir haben einen Strom, der setzt nach Osten, also von Westen nach Osten mit einer Geschwindigkeit von 5 Knoten. Das heißt, wir zeichnen einmal einen waagrechten Pfeil von links nach rechts. Und das ist unser Strompfeil. Das ist die Bewegung des Wassers über Grund. Das ist von links nach rechts ein waagrechter Pfeil. Und dann war weiter in der Angabe gegeben, unser Boot bewegt sich über Grund, wohlgemerkt, also Kurs über Grund und Fahrt über Grund, also bewegt sich in nordöstlicher Richtung über Grund mit 7 Knoten. Dann zeichnen wir also von links unten nach rechts oben, das ist unser Kurs, den wir fahren, so eine weitere Linie, so dass sich die zwei Pfeilspitzen treffen. Ja, also die Pfeilspitze von dem Strompfeil trifft sich jetzt mit der Pfeilspitze von dem Fahrt über Grundpfeil. Also waagrecht nochmal ist der Strompfeil und dann von links unten nach rechts oben geht der Fahrt über Grundpfeil, so dass sich die beiden Spitzen dieser Pfeile treffen und dann ergibt sich daraus links jetzt eine weitere Seite und das ist die Bewegung des Schiffes durchs Wasser, die Fahrt durchs Wasser, sprich da, wo der Kompass hinzeigt und er zeigt jetzt genau von Süden nach Norden. Wir fahren also genau von Süden nach Norden, also wir fahren nicht, wir folgen über Grund, aber das Boot zeigt genau nach Norden und in diesem Dreieck, weil es jetzt dieselben Längen sind wie auch in dem anderen Dreieck, wisst ihr also schon, weil es ergibt sich jetzt wieder ein rechtwinkeliges Dreieck, also links unten nach oben, Fahrt durchs Wasser, dann oben waagrecht, von links nach rechts der Strompfeil und dann von links unten schräg nach rechts oben die Fahrt über Grund, die ist mit 7 Knoten, dann sind die anderen beiden Seiten, also die eine ist 5 Knoten, dann bleibt die Fahrt durchs Wasser mit 5 Knoten, also wieder über, weil es eben dasselbe Dreieck ist, nur mit anderen Pfeilrichtungen, wie ich es schon beim Wind genannt habe. Und aus den Pfeilspitzen, wie gesagt, sieht man auch die Rechnung nochmal, die man anstellt. Man rechnet also die Bewegung durchs Wasser plus Strom ist gleich Bewegung über Grund. Bedeutet also, die Bewegung durchs Wasser und der Strom sind die beiden Pfeile, die hintereinander in Serie, also Spitze des einen auf den anderen, gezeichnet werden müssen. Also die Wurzel des einen Pfeils auf die Spitze des anderen Pfeils. Ja. Und genauso wie beim Winddreieck gilt natürlich auch, dass es hier bei dieser Addition die beiden Pfeile vertauscht werden kann. Ich kann also auch den Strompfeil und den Fahrt durchs Wasserpfeil miteinander vertauschen. Da kommt dasselbe Ergebnis raus. Das könnt ihr ausprobieren. Braucht also eben Bewegung über Grund und Strom miteinander vertauschen. Dann kommt dieselbe Fahrt über Grund heraus. Ist also dasselbe Ergebnis, weil eben 2 plus 3 das gleiche ist wie 3 plus 2. Ihr seht also, man kann eine ganze Menge über diese Dreiecke reden und der Podcast ist schon ganz schön lang geworden. Drum haben wir jetzt noch im Anschluss ganz kurz das Radardreieck und wie ich es eingangs schon gesagt habe, kommt das Radardreieck dann in die nächste Episode. Und was man bei einem Radardreieck also machen kann, ist, man kann also mit dem Radar ja beobachten andere Objekte. Man hat dabei aber das Problem, wenn man sich selbst bewegt und die anderen Objekte sich auch bewegen, dann sieht man im Radar immer nur eine relative Bewegung. Man sieht also nicht absolut, ich kann nicht aus dem Radar direkt ablesen, welchen Kurs und welche Geschwindigkeit fährt der andere, sondern ich sehe immer nur eine relative Bewegung. Wie bewegt sich denn das andere Schiff im Verhältnis zu meinem Schiff? Und das kann man eben mit einem Radardreieck kann man eben jetzt aus diesen beiden Bewegungen, die man hat, also die Relativbewegung aus dem Radarbild plus die Bewegung meines eigenen Bildes, kann ich also auf die absolute Bewegung des anderen Schiffes zurückschließen. Und wie das genau geht, erzähle ich euch dann eben in einer anderen Episode, in der nächsten Episode, wo es ums Radarplotting Sheet geht. Damit bin ich auch schon am Ende mit meinem Podcast. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr mir gerne jederzeit ein E-Mail schicken an bernhard@freeskeepers.at oder schaut vorbei auf meinem YouTube-Kanal, wo ich auch immer wieder Shorts mit Neuigkeiten poste, auch was jetzt Termine betrifft, zum Beispiel so auf youtube.com/@bhseeler oder schaut vorbei auf meinem Instagram-Account unter @bhseeler oder Facebook unter @bhseeler ebenfalls. Links sind natürlich alle unten drinnen. Und dann habe ich da noch ein paar Termine. Ich bin jetzt unterwegs mit meinem DIA-Vortrag ein paar Mal in Österreich. Zweimal war ich schon. Und zwar am 30. Jänner im Voralpenhof in Frankenfels, dann am 20. Februar im Marienhof in Unterkirchbach und am 14. Mai beim Yachtclub Austria in Hall in Tirol. Dann gibt es einen FB3-Kurs und zwar vom 24. bis 26. Jänner bei B3 und Water. Ich halte den B3-Kurs und ihr könnt euch da auf der Homepage dort dafür anmelden. Das ist in Korneuburg. Und dann gibt es auch ein Wetterseminar von mir oder zwei Termine sogar. Und zwar am 14. Februar in Korneuburg und am 17. Mai in Gleisdorf. Und auch dieses Seminar könnt ihr über B3 und Water, die Links dazu sind, unten in der Homepage buchen. dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein!